Ja, ich freue mich, hier zu sein. Und ich wurde angefragt zu einem Thema und ich freue mich total über das Thema. Es ist nämlich ein wunderschönes Thema. Es geht darum, Gottes Art in meinem Leben erleben oder in Klammer sage ich mal und entdecken. Gottes Art. Wenn wir einen Menschen kennenlernen oder jemand besser kennenlernen möchten, dann sind wir nicht zufrieden, wenn wir nur die äußeren Facts wissen, wenn wir wissen, wann er geboren wurde, wenn er uns erzählt, okay, welchen Beruf hast du, wenn, keine Ahnung, man weiß, okay, dreimal am Tag hört er Musik oder so, sondern unser Interesse ist eigentlich dahingehend, den Menschen tiefer kennenzulernen, die Person zu merken, wie ist er eigentlich, welche Art hat er, welchen Charakter hat eine Person und wie geht sie mit Menschen um. Und ich finde es was Wunderschönes zu entdecken bei Gott, wie ist Gottes Art eigentlich? Wie geht Gott mit Menschen um? Da möchten wir heute ein bisschen drüber nachdenken und ins Staunen kommen. Gottes liebevolle Art können wir jeden Tag entdecken. Manchmal ist vielleicht schon so für welche, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, dass es einem so im Alltag gar nicht mehr so auffällt, weil es so selbstverständlich ist, dass Gott uns liebt, dass er uns beschenkt mit seinen tollen Charakterzügen, die wir jeden Tag erfahren dürfen. Aber wir möchten dem heute noch mal ein bisschen nachspüren. Wer so in der Bibel unterwegs ist, das sieht man, wie sich Gott vorstellt. Da sieht man viele Charakterzüge Gottes, die Art, wie er mit Menschen umgeht. Zum Beispiel im Psalm 86, du aber, Herr Gott, bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. Und wir lesen auch, dass uns Gott begegnet wie ein Vater. Wir lesen auch, dass uns Gott begegnet wie eine Mutter und so weiter. Ganz, ganz viel steckt da drin. Und man könnte in all den Dingen sagen, Gott begegnet uns in seiner liebevollen Art. Man könnte es so zusammenfassen, ist ja auch so ein bisschen das Oberthema der Predigtreihe, die lieben, wie er liebt, Gottes Liebe zu uns. Und jetzt ist aber so, dass der Begriff Liebe ja total vielfältig bei uns gebraucht wird. Überall wird sagen, wie, jemand ist lieb, jemand ist nett. Und sowohl gesellschaftlich als auch im christlichen Kontext wird so viel von der Liebe gesprochen und ist alles ganz schön und ganz, ganz, ganz weich und flauschig, dass man gar nicht mehr merkt, was eigentlich für eine Größe und für eine Ernsthaftigkeit für Gott hinter dieser Liebe steckt. Für Gott ist es nicht nur ein flauschiger Begriff, sondern es hat geheißen, eine ganz feste Tat. Es gipfelt darin, dass er das Allerliebste, was er hat, hergibt. Dass er seinen Sohn Jesus Christus hergibt und ihn sterben lässt für uns. Das hat nicht mehr viel mit Flauschigkeit zu tun, sondern mit Ernsthaftigkeit und eine Größe, die unfassbar eigentlich ist. Und Jesus selber begegnet uns in Liebe als Person. Ja, ich kann heute während der Predigt gar nicht auf alle Eigenschaften und auf alle Genialität Gottes hinweisen oder eingehen. Ich habe mir zwei Dinge rausgesucht und daher seid ihr noch aufgefordert, selber zu überlegen. Zwei Geschichten, die ich erzählen möchte und wo ich dann noch ein Beispiel bringe aus meinem Leben. Ich wurde gebeten, dass ich auch erzähle ein bisschen, wie das bei mir so ist, was ich schon mit Gott da erlebt habe. Ja, wo ich die Predigt vorbereitet habe und gedacht habe, Gottes Art in meinem Leben erfahren, kam mir sofort der Begriff versorgen. Gott versorgt. Wen man liebt, wen man gern hat, nach dem schaut man, nachdem man probiert, ihm das zu geben, was die Person braucht. Man lässt ihm nicht einen Stich, man versorgt ihn mit Dingen. Und mir kam die Geschichte aus der Bibel. Stellt euch folgende Situation vor: Das Volk Israel ist in der Wüste unterwegs. Noch gar nicht so lang sind sie aus Ägypten geflohen. Gott hat ihnen geholfen. Gott hat sie befreit aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei. aber sie kommen immer wieder schon an ihre Grenzen. Zuerst fehlt Wasser in der Wüste zum Überleben. Aber hier zeigt sich Gott als der Versorgende. Er versorgt sie mit gutem Wasser, mehrfach sogar. Und sie ziehen weiter und dann fehlt ihnen auch noch das Essen. Und dann geht es ihnen, den Israeliten, so, dass sie zurückdenken an Ägypten, denken, ach, das war doch so schön da. Wir waren versorgt, wir sind an den Fleischtöpfen Ägyptens, durften wir essen. Und ja, okay, wir waren in der Sklaverei, aber eigentlich war es da schon auch ganz okay. Wären wir lieber dort gestorben als hier in der Wüste. Vielleicht kommt es dem einen oder anderen bekannt vor. Wir erleben, wie Gott uns versorgt, wie großzügig er ist, wie er uns hilft. Und bei der nächsten Schwierigkeit schießt uns in den Kopf, wie wird es? Wie mache ich das? Reicht meine Kraft? Reicht mein Geld? Wie reagieren meine Freunde? Und wir vergessen, dass Gott derjenige ist, der uns versorgt und der sich kümmert. Herzlichen Dank. Ja, und die Israeliten, ihr kennt die Geschichte, fangen an zu jammern gegen Mose, aber indirekt eigentlich auch gegen Gott. All das Große, das sie erlebt haben, das gilt nicht mehr. Der eine oder andere mag sogar gedacht haben, hätten wir uns doch nicht auf diesen Gott eingelassen oder zumindest nicht in dem Ausmaß, nicht unser ganzes Leben in seine Hand irgendwie gegeben, sondern so ein bisschen okay, aber nicht ganz. Obwohl Gott in dieser Zeit so präsent war. Sie haben ihn gesehen in der Wolkensäule, in der Feuersäule. Und Gott hätte wirklich allen Grund gehabt, zu sagen, Leute, ich lasse es. Ich lasse euch hier in der Wüste. Ihr wollt von mir nichts wissen, ich gehe. Aber Gott liebt die Israeliten. Er liebt sein Volk. Und er reagiert ganz anders, wie man denkt. Oder wie wir vielleicht reagiert hätten. Er schickt Manna und er schickt Wachteln. Manna, so eine Art Mehlkörner, die sie jeden Tag sammeln konnten, um sich Brote zu backen, und Wachteln, um essen zu können. Das Spannende an der Geschichte finde ich, Gott nimmt die Israeliten nicht aus der Wüste weg, aber er versorgt sie. Wie schon gesagt, Gott liegt viel an ihnen und deswegen versorgt er sie auch. Auch wenn sie ihn herausfordern, anzweifeln, ob er überhaupt noch da ist, ob er sich überhaupt kümmert. Gott versorgt sie. Und Gott versorgt auch uns. Ihm liegt total viel an uns. Nicht immer nimmt er unsere Wüsten, unser Durcheinander im Leben gleich weg, aber wir können darauf vertrauen, er wird uns versorgen. Ich habe das oft schon emotional erlebt, dass ich einen ganz tiefen Frieden geschenkt gekriegt habe von Gott, aber auch ganz praktisch. Mein Studium habe ich in der Schweiz gemacht, dort habe ich Gemeindepädagogik studiert an der Bibelschule in Kirschona. Und es bin aber nicht einfach so dorthin gegangen oder hingekommen. Ich habe dort einen Jahreskurs gemacht und dann war irgendwann für mich die Frage, möchte mich Gott wirklich im Gemeindedienst haben? Ich selber konnte mich da gar nicht so drin sehen. Und ich merkte aber, es ging in die Richtung. Und ich habe mit Gott so ein bisschen gerungen, weil ja, es ist ja schon auch eine große Entscheidung des Lebens, die man so trifft, Berufswahl oder auch vor allem auch Gemeindedienst. Und eins meiner großen Abers gegen Gott oder gegen diesen Weg war das Geld. Das Studium hat viele tausend Franken gekostet und es war Geld, das ich nicht hatte. Ich hatte den Jahreskurs bezahlt und damit war quasi auch fast Ende. Und ich habe mit Gott gerungen und ich dachte, wie soll das gehen? Klappt doch gar nicht. Und dann sind zwei Dinge passiert, oder es sind verschiedene Dinge passiert. Auf einer Konferenz, wo ich mich nochmal so mit dem Thema auseinandergesetzt hatte und da auch nochmal Anfragen gestellt hatte ans theologische Seminar, sagt jemand ganz Fremdes, ich weiß bis heute nicht, wer es war, ich habe auch kein Bild mehr im Kopf, wie die Person aussah, sagt zu mir, was glaubst du eigentlich, wie viel Geld Gott hat? Und dann dachte ich, oh, okay, dann fange ich wohl mit meinem Studium an. Ich bin, habe angefangen und ich kann euch sagen, Gott hat versorgt. Auf geniale Weise, wirklich. Von dem, dass ich plötzlich eine Mail bekommen habe von meiner Krankenkasse, ja, ich würde noch eine Rückzahlung kriegen. Ich weiß bis heute nicht, wo, warum, aber ich habe sie bekommen. Oder Geld im Briefkasten. Ja, dass ich auch altes Geld in der Bibel entdeckt hatte, wo ich vor Jahren mal dorthin verstaut hatte. Lauter solche Dinge, wo immer wieder aufgeploppt ist, Gott, hey, ich versorge dich, Elke. Elke macht dir keine Gedanken. Oder Leute, die gespendet haben und das mit finanziert haben, mit Unterstützern. Das war einfach genial. Und ich durfte es erleben, wie treu Gott ist, wie er versorgt. Ich weiß nicht, in welcher Situation ihr oder sie gerade so stecken, wo eure Wüste ist, wo ihr euch vielleicht Gottes Versorgen neu wünscht. Und vielleicht ist dann dran, diese Sehnsucht neu Gott hinzuhalten. Wir lesen das in dem Psalm so oft, wie Menschen klagen und drum ringen und sagen, Gott, du bist der Gott, der mich versorgt. Tu's auch. Oder es ist dran, einen mutigen Schritt zu gehen. Weg von der Sicherheit, die ich vielleicht noch habe, hin zum Vertrauen. Vertrauen, dass Gott es tun wird, dass Gott versorgen wird. Wir sind seine Kinder, er wird es tun. Das ist so das Erste, was mir eingefallen ist, zu der, wie geht Gott, welche Art hat Gott? Das ist ja nur eine davon. Jetzt noch eine zweite. Ist vielleicht auch eine Art, wo man nicht so oft drüber spricht oder ich zumindest noch nicht so oft gehört habe. Dass es Gott, ein Gott ist, dem es zu Herzen geht, wenn Menschen leiden und er ein mitleidender Gott ist. Nicht einer, der hochnäsig Mitleid hat und sagt, oh schade, schön, dass es mir besser geht, sondern der wirklich mitleidet. Stellt euch vor, da steht die Frau, verzweifelt, unendlich traurig, in Tränen aufgelöst. Nicht nur das, nee, sie ist eigentlich riesig enttäuscht. Sie ist so enttäuscht, dass die Enttäuschung sogar, ja, sie schon so richtig wütend macht. Warum war er nicht da? Warum ist er nicht rechtzeitig gekommen? Wir haben gewartet, nichts ist passiert. Wir haben gebetet, nichts ist passiert. Er hätte alles ändern können. Aber jetzt ist es zu spät. Lazarus ist tot. Er, Jesus, hat seinen Freund im Stich gelassen. Solche oder ähnliche Gedanken können Martha oder Maria durch den Kopf gegangen sein, nachdem Jesus nicht kam, um ihren Bruder zu retten. Jesus hätte das machen können, aber jetzt ist Lazarus tot. Sie hatten ihn gebeten zu kommen. Er war gar nicht so weit weg, aber er kam nicht. Er greift nicht in die Situation ein, so wie man sich das wünscht, sondern Schweigen und Abwesenheit waren wohl anscheinend seine Antwort. Vielleicht kennst du das. Vielleicht musstest du schon in so einer Situation auch so denken. Vielleicht hast du es schon am eigenen Leib gespürt. Das Kind vielleicht, das nie geboren wurde. Freundschaften, die zu Bruch gingen. Streit in der Familie. Und was macht Gott scheinbar? Er schweigt. Er könnte doch sich wenigstens mal melden, aber oft nehmen wir nur das Schweigen wahr. Man fühlt sich von Gott ziemlich im Stich verlassen, Stich gelassen. Es schmerzt, es tut weh, es macht wütend und großes Unverständnis macht sich in einem breit. Es ist tatsächlich noch gar nicht so sehr lange her, doch auch schon ein, zwei Jahre, aber nicht lange, war ich in einer ähnlichen Situation. wie Maria und Martha. Mein bester Freund ist an Krebs gestorben. Und wir haben vorher natürlich gebangt, gebetet, gewartet und auf Gottes Eingreifen gehofft. Jede Chemo, jede Bildgebung war ein neues Auf und Ab, ein neues Hoffen, ein neues Jetzt. Jetzt greift Gott ein, jetzt wird es besser. Und wir waren oft zerrissen zwischen der Hoffnung und der Realität, die sich uns irgendwie gezeigt hat. Seine Familie, seine Freunde, ganze Gemeinden, auch Hauskreise in ganz Baden-Württemberg haben für ihn gebetet. Aber es wurde nicht besser. Und so kam es, dass Hannes mit 26 Jahren gestorben ist. Und es war einfach nur schrecklich. Oft lag ich abends wirklich fertig im Bett, weinend. Ich versuchte zu beten, aber ich habe es nicht verstanden. Ich spürte diesen Gott, auf den ich ja mein Leben aufgebaut habe, wo ich sage, er greift ein, ich spürte ihn einfach nicht. Und ich war unglaublich sauer und wütend. Ich wusste gleichzeitig, wusste ich auch, es bringt doch nichts, da Jesus irgendwas vorzumachen oder irgendwie zu sagen, ach, du bist jetzt schuld, ich tue ihm ja damit auch Unrecht, das wusste ich. Aber ich konnte dieses Gefühl nicht ändern, diese Enttäuschung. Das machte mich dann noch trauriger wiederum. Und lange Zeit ging mir es so, wenn irgendwo Lobpreis war, habe ich mit den Tränen gekämpft. Ich konnte das nicht singen. Ich hatte Tränen in den Augen bei verschiedenen Liedern, bei Erinnerungen. Vielleicht, ihr kennt das sicher. Und lange Zeit habe ich das nicht verstanden. Dieses Warum stand da. Und nicht mal in meiner Trauer schien mir Jesus zu helfen. Das hat mich echt, echt wütend gemacht. Und Maria und Martha ging es vielleicht ähnlich. Und dabei haben sie und auch ich was Entscheidendes übersehen. Als Jesus die Situation von Maria und Martha sieht, steht drin, dass er anfängt zu weinen. Jesus leidet selber mit. Er leidet an dem mit, dass diese Welt noch nicht vollkommen ist. Dass diese Welt Angst, Streit, Hass, Trauer hervorbringt. Er leidet mit den beiden Frauen und er leidet mit uns mit. Jesus lässt es nicht kalt, dass Maria und Martha gerade verloren haben. Und Jesus lässt es nicht kalt, wenn Menschen leiden. Und Gott leidet sogar so sehr mit, dass er dem ganzen Leid ein endgültiges Ende setzt. Ein für alle Mal. Ich habe es zu Beginn schon gesagt, das heißt, das größte Opfer für ihn, das ihm abverlangt wird. Er tut alles, um diesem Leid ein Ende zu setzen. Er gibt seinen Sohn her. Für uns, für dich. Ein für alle Mal. Er will, dass das Leid ein Ende hat. Und es wird ein Ende haben. Das ist das Schöne. Und ich denke, das Schöne ist auch, dass wir den Blick auf die weiterführende Geschichte von Maria und Martha haben, wie es weitergeht. Jesus tut das Unglaubliche. Sagt, hey, die Leute werden Gottes Herrlichkeit sehen. Er weckt Lazarus zu einem neuen Leben. Und Gott möchte auch bei uns in unserem Leben Neues wecken. Dinge, die wachsen dürfen, trotz der Trauer, mit der Trauer, trotz der Enttäuschung. Neue Dinge dürfen aufsprießen und aufwachsen. Auch in meiner Geschichte ging es weiter. Es wäre jetzt zu lang, sie zu erzählen. Und ich möchte auch ein bisschen diese Spannung tatsächlich aufrechterhalten, weil es eben für Menschen, die leiden, nicht einfach schnell mal, Gott macht schon alles gut ist. Aber Gott hat eingegriffen. Und ihr dürft mich nachher gerne fragen, ich erzähle es dann auch gerne, wie ich das erlebt habe. Wo ich gemerkt habe, Gott leidet mit und Gott kann aber auch dieses Neue wachsen lassen. Gott kann einem auch die Trauer in gewisser Weise nehmen. Ja, es ist einmalig, nicht immer alles happy-clappy am Ende, aber er ist der, der eingreifen kann. zwei Dinge. Gott ist versorgt und Gott ist der, der versorgt. Und Gott ist auch ein mitleidender Gott. Nicht unbedingt zwei Dinge, die einem vielleicht direkt einfallen, wenn man gerade mal sagt, beschreib mal Gott selber. Aber ich denke, ihr selber wisst noch ganz viel. Überlegt mal, wie würdet ihr selber Gottes Art beschreiben für euch? Vielleicht, wenn man auch nicht nur unbedingt den Begriff liebend verwendet, der stimmt auf jeden Fall. Aber welche Worte würdet ihr verwenden? Und ich würde das gerne sammeln. Gleich seht ihr vorne einen QR-Code und ihr habt einzelne Blätter, die dürft ihr nachher rumdrehen. Da ist auch ein QR-Code drauf. Dürft ihn abfotografieren, dann landet ihr auf einer Homepage von Slido. Ihr landet hier und dann überlegt mal oder besprecht euch in den Reihen, wie würdet ihr Gott beschreiben? Helft euch gegenseitig für die Leute, die kein Handy da haben. Und dann kann man dort Eigenschaften Gottes, die für euch wichtig sind, reinschreiben. Und wir werden dann mal vorne sehen, was aufploppt, wo ihr seht, wo sehen werdet, welche Eigenschaften Gottes alles noch so hat. Wir haben jetzt eine Zeit, wir probieren das einfach. Ich werde auch rumgehen und Leute fragen, ob ich was mit aufnehmen soll. Also zückt eure Handys und los geht's. Ja, manchmal tut's gut, sich selber nochmal zu überlegen, wie würde ich denn Gott beschreiben? Wie zeigt er sich mir richtig? Ich werde gleich die Dinge, die vorne stehen, vorlesen und vielleicht noch so drei Punkte oder sucht euch am besten einen dieser Punkte aus, was ihr mitnehmen möchtet heute. Und ich sage diese Punkte und dann möchte ich das gerne vorlesen. Und wenn ich es richtig, den Ablauf richtig im Kopf habe, singen wir danach ein Lied und wir loben Gott für das, was er ist und mit welcher Art er uns begegnet. Das ist Lobpreis. Auch Danke zu sagen, aber auch zu zeigen, wie Gott ist. Ja, die drei Dinge. Gott ist der, der versorgt. Wage ich ihm es zuzutrauen in meinem Leben, in meiner Situation? Und vielleicht wollt ihr auch das nochmal neu überdenken. Gott ist ein Gott, der mitleidet, dem es zu Herzen geht, wenn es mir nicht gut geht, aber der auch neues Leben schenken will. Und dann war ja hier die Frage, wie ist Gott denn eigentlich? Wie habe ich Gott schon erlebt? Welche Eigenschaften würde ich ihm denn zuschreiben? Welche Eigenschaft schreibt ihm die Bibel zu? Und ich würde es jetzt einfach vorlesen. Ich hoffe, dass ich jetzt keins übersehe, weil das verschiebt sich ja immer mal. Jeder, wenn man es noch absendet, sieht, weil man noch neu ist. Gott ist ein Gott, der manchmal mysteriös ist. Er schenkt Vertrauen, er ist gnädig, er wirkt Wunder, er ist immer derselbe, er ist gleich, konsequent, er richtet auch, er ist der Schöpfer, er ist gütig, er ist großzügig, er ist weise, unabhängig und unerwartend, er ist liebevoll. Gott ist ein Gott, der heilig ist, der erhaben, gerecht und treu ist. Der trägt, der kreativ ist. Er ist modern, er stärkt, er ist auch streng, ist genial, er ist ein strong tower, er ist mächtig, humorvoll, zuverlässig, er ist offenbarend. Er berührt mit tiefer Freude und mit Frieden. Er ist einzigartig, er ist awesome und die Liebe meines Lebens, love of my life. Ich will noch mit uns beten. Jesus, wir danken dir, dass du uns auf so vielfältige Art und Weise begegnest, dass wir dich immer besser kennenlernen dürfen, deinen Charakter immer mehr einschätzen können und gleichzeitig immer mehr an dir entdecken. Es gibt immer noch was, was wir von dir nicht wissen und ja, wo wir von dir lernen können. Wir danken dir dafür. Wir danken dir für all die Dinge, wie du bist, dass du treu bist, dass du gerecht bist, dass du kreativ bist, humorvoll, großartig, dass du mitleidest, dass du versorgst, dass du uns ja auch dich mitfreust, dass du dich uns zuwendest, dass du ein guter Gott bist. Dafür loben wir dich und preisen wir dich und bitten dich, dass du jetzt mit dem, was uns wichtig geworden ist, auch ja, in die Woche reingehst. Amen.